In den Kinos ist seit einigen Tagen ein Film angelaufen. Ich war auch in dem Kinofilm, der heißt Ich, die ich einmal war. Und zwar geht es um Ingeborg Bachmann. Ich weiß nicht, ob ihr von der österreichischen Lyrikerin oder Erzählerin schon mal was gehört habt. Die hätte jetzt ihren 100. Todestag im Juni, deswegen lief also im Juni dieser Film an. Ingeborg Bachmann ist eine Frau, die 1926 geboren ist, die also noch die Kriegszeit miterlebt hat, eine junge, schon in jungen Jahren sehr erfolgreiche Schriftstellerin. Und was bei ihr ganz interessant ist, dass sie, ein sehr bewegtes Leben verbracht hat, dass man von ihrem Leben sagt, es war schon auch so ein bisschen ein Tanz auf der Rasierklinge, weil sie ein großes Thema hatte, mit dem sie in all ihren Texten rang, und das wird auch in ihrem Leben deutlich. Sie ringt mit dem großen Thema Identität. Wer bin ich? Und sie ist geprägt also von den Wunden der Kriegszeit und der Nachkriegszeit, und deswegen schreibt sie dagegen an, gegen Fremdbestimmungen, gegen Rollenzwänge. Sie ringt um eine neue Sprache und hat da Texte von bleibendem Wert hinterlassen. Und sie ist dann in den 70er Jahren relativ tragisch verstorben mit 47 Jahren, also noch relativ jung. Und was ihre Texte, glaube ich, bis heute bedeutsam macht, ist, dass sie, nicht nur das Thema der Moderne aufgreift, sondern auch das Thema unserer Zeit, der Postmoderne, weil das ja, ein Thema ist, was, ich würde sagen, immer mehr Leute auch umtreibt und auch ein Stück zerreißt. Wer bin ich? Und sie spiegelt in diesen Texten und auch in ihrem Leben diese große Zerrissenheit wider, die viele Menschen empfinden, die Orientierungslosigkeit, die Verwirrung. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, solche Stimmen auch wahrzunehmen, die ein Spiegel unserer Zeit sind, ein Sprachrohr für die Nöte. Also manche empfinden ja richtig körperlich den Weltschmerz, bringen das irgendwie zu Papier oder in die Kunst. Und oft ist es so bei den Künstlern, dass sie über Jahre vorweg schon ein Stück nehmen, Herausforderungen, in denen Menschen heute stehen. Also, es ist ein ernster Film, der nachdenklich macht, kein schöner Film, sondern eben dieses große Thema, dieses verzweifelte Ringen nach Identität, aber eben dieses große Thema, was da so eindrücklich beschrieben wird, sodass man da irgendwie auch mitleidet. Identität ist ein großes Thema. Und ich bin froh, es klang ja eben schon an, dass wir in der Bibel immer wieder Texte haben, immer wieder grundlegende Texte haben, die dieses Thema ansprechen. Und zwar nicht so wie in der Moderne, dass man so sein eigenes Ich konstruieren muss und daran immer wieder auch scheitert, sondern dass am Anfang der große Zuspruch steht, der große Zuspruch des Schöpfers, der dann eben auch sagt, ich bin dein Erlöser. Also ganz anders spricht die Bibel von Identität, und ich wünschte mir, dass die vielen Menschen, die so umherirren, dass sie diese Stimme hören könnten. Und ich wünsche uns auch heute, dass wir diese Stimme hören, weil wir brauchen sie immer wieder neu in diesen Unsicherheiten und auch in diesen Ängsten, die uns umtreiben und die eben auch unsere Mitmenschen umtreibt. Also, die Bibel spricht ganz anders eine Identität von außen zu. Das geht in den ersten Kapiteln der Bibel los, im Schöpfungsbericht, dass Gott den Menschen ins Leben ruft durch seine Worte, dass er ihn anredet, dass er sagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Also darin liegt unsere Identität begründet, nicht in uns selbst, sondern sie wird uns zugesprochen. Und sie wird uns von Anfang an sehr besonders zugesprochen, dass Gott uns macht und dass er in uns sein Ebenbild legt. Das ist was ganz Großes, was uns Identität gibt. Und wir haben vorhin den Wochenspruch auch gehört, der geht in eine ganz ähnliche Richtung, viele tausend Jahre später in der Bibel, als das Volk Israel in einer sehr schwierigen Situation ist, dieses Wort, dass Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also Das sind diese Worte der Identität, die Gott uns zuspricht und die uns zu dem machen sollen, wie Gott uns gemeint hat. Gott und Mensch gehören zusammen. Leider, ich habe das angesprochen, sind diese wichtigen Worte für die meisten Menschen verschüttet und fremd. Und ich glaube, auch für uns ist es immer wieder wichtig, dass wir uns das sagen lassen, in unsere Ängste hinein, in unsere Verwirrungen hinein, dass Gott uns von außen diese Worte zuspricht. Lasst uns also diese Worte heute neu hören, zusammen mit dem Volk Israel, als Lebensworte, als Worte, die bewirken, was sie sagen. Wir sind heute im 5. Buch Mose. Da ist die Situation, dass das Volk durch die Wüste gezogen ist und auf der Schwelle steht zum gelobten Land. Und vorher nimmt Mose nochmal alle zusammen und hält seine große Abschiedsrede, Deuteronomium, zweites Gesetz, erinnert sie nochmal an alles, was Gott mit ihnen getan hat und gibt ihnen nochmal Worte mit für das neue Leben im verheißenen Land. Ich lese aus 5. Mose 7. Denn ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Darum hat er euch mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt. Er hat euch aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten erlöst. So erkennt doch, der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und erweist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Die ihn aber verachten, bestraft er mit dem Tod. Er zögert nicht, sondern gibt ihnen gleich, was sie verdienen. Darum lebt nach den Weisungen, Ordnungen und Geboten, die ich euch heute gebe. Wenn ihr sie befolgt, wird auch der Herr sich an seinen Bund mit euch halten. Ihr werdet weiter seine Güte erfahren, wie er es euren Vorfahren zugesagt hat. Mein erster Punkt, die Identität, die Gott uns zuspricht, ihr seid ein heiliges Volk. Ich glaube, das ist ein Wort, das man wirklich buchstabieren muss, was man vielleicht auch jeden Morgen neu buchstabieren muss in dem, was uns umgibt, dass am Anfang diese große Zusage steht für das Volk Gottes, in die wir auch hineingenommen sind durch Jesus, ihr seid ein heiliges Volk. Ich weiß nicht, ob ihr euch gerne so anreden lasst, das kommt in der Bibel auch immer wieder vor, also auch in den Briefen werden die Gemeindemitglieder als Heilige angesprochen. Ihr seid Heilige. Und da wird erstmal keine Bedingung genannt, da wird keine Leistung genannt, die vorher erbracht werden muss, sondern da steht die Zusage, ihr seid. Ihr wisst, wie das ist normalerweise in unserer Zeit. Wer dazugehören will, wer angesagt sein will, der muss liefern. Gute Leistung, gute Noten, Erfolg, Hochglanz, Vitalität, Gesundheit, also diese großen Dinge, die bei uns angesagt sind. Und deswegen finde ich das so befreiend, diese Zusage in unser Leben hinein, in unsere Schwäche hinein, dass Gott sagt, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr besonders toll seid. Er sagt zu Israel, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr besonders groß seid. Nein, ihr seid besonders klein. Das ist nicht der Grund, dass Gott jemanden wählt oder dass Gott jemanden liebt, sondern diese Liebe ist grundlos und er macht es, weil er es einfach so will, weil er liebt, weil er wählt und weil er dann zusagt. Und deswegen ist das ein so wichtiges Wort, ein so wichtiges Fundament auch für unseren Glauben, dass Gott sich nicht die Starken aussucht, die Schönen, die Perfekten, dass er dich auch nicht liebt, weil du besonders liebenswert bist oder weil du besonders heilig bist. Nein, er liebt dich, weil er die Liebe ist. Punkt. Ohne Vorleistung, ohne Wenn und Aber. Du brauchst dich nicht beweisen, du musst dich nicht ständig neu erfinden, auch wenn der Druck von außen ja immer wieder groß ist. Du bist genug, du bist heilig, du gehörst zu ihm und das gibt dir deine Identität. Lass dir das zusprechen. Und ich habe das eben ja schon angedeutet mit meinem Einstieg. Es ist ja wirklich eine große Not unserer Zeit. Das betrifft uns ja auch. Wir können uns davon ja nicht abkoppeln, dass diese Fragen so wirklich, naja, allgegenwärtig sind. Ja, wer bin ich? Wo bleibe ich? Was bringt das für mich? Und dass dieses um sich selbst kreisen ja oft auch in Einsamkeit führt. Das war auch in diesem Film über Ingeborg Bachmann so. Also es ist schon auch beklemmend, wenn jemand einerseits so gut Dinge in Worte fassen kann, aber am Ende auch sehr einsam und sehr verlassen ist. Und jetzt kommt dieses Wort und lasst uns das wirklich auch im Plural hören. Das wird oft vergessen, auch unter Christen vergessen. Gott ruft uns ja zur Gemeinschaft. Er sagt, ihr seid ein heiliges Volk. Ich wüsste nicht, dass irgendwo in der Bibel die direkte Anrede steht, du bist heilig, also für uns Menschen, sondern wird von den Heiligen gesprochen. Oder es wird davon gesprochen, ihr seid ein heiliges Volk. Das heißt, wenn wir nach Identität fragen und wenn unsere Identität so brüchig und so zerrissen ist, dann ist hier auch eine wichtige Antwort drin, die wir oft überspringen, dass wir diese Identität als Gemeinschaft zugesprochen bekommen. Das heißt, du kannst nicht als einzelner Christ für dich alleine irgendwie diese Identität finden, sondern die wird dem Volk Gottes zugesprochen. So wie Mose das im Auftrag Gottes für das Volk sagt, das eben an der Schwelle zum gelobten Land steht, um das eben einzunehmen. Also, Identität erhalten wir gemeinsam, nur gemeinsam. Deswegen, ich kann das immer wieder nur wiederholen, ich sage es oft, aber das ist so ein Grundmuster des christlichen Glaubens. Das Kerngebet, das Vaterunser, ist auch ein Gemeinschaftsgebet und das hat gute Gründe, weil wir als Volk Gottes erlöst werden, weil wir als Volk Gottes unsere Identität zugesprochen bekommen. Weil Gott uns in seiner Liebe erwählt, sind wir heilig. Das wird ja hier auch sehr schön gesagt, wird eben gesagt, Israel, du bist jetzt nicht besonders toll. Wir wissen das ja auch aus der Geschichte. Es ist ja wirklich ein winziges Land bis heute. Sondern Gott sagt, nein, ich habe dich erwählt aus Liebe. Und ich glaube, das ist für uns wirklich auch ein wichtiger Satz, dass wir den uns immer wieder vorhalten, wenn wir zweifeln oder wenn wir zerrissen sind. Weil Gott uns in seiner Liebe erwählt hat, sind wir heilig. Deshalb liegt der Grund unseres Glaubens nicht in uns. Er liegt außerhalb. Er liegt in der Erwählung Gottes. Am Anfang, und das gilt für alle Zeiten, steht sein großes Ja. Wir sollen natürlich dazu auch irgendwann Ja sagen, aber lass uns das nicht so überbewerten. Am Anfang steht das Ja Gottes. Das hält unseren Glauben. Wir sind da viel zu wackelig. Wir wissen ja auch nicht, was mal mit uns sein wird. Und ich glaube, das ist eine große Befreiung und ich möchte euch das sagen und lasst uns das wirklich auch annehmen. Ihr seid ein heiliges Volk. Weil Gott uns erwählt hat, weil er uns liebt, spricht er uns das zu. Jesus sagt das ganz ähnlich, dass es nicht an uns liegt, dass wir Christen sind, sondern dass es an dieser Erwählung liegt. Er sagt, Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ihr könnt bestimmt Geschichten erzählen, jeder von uns, wie er Gott irgendwann gefunden hat, wie er sich auf den Weg gemacht hat und so, das widerspricht dem ja nicht. Aber vorher steht, dass Gott sagt, ich habe euch erwählt. Deshalb können wir glauben. Also, bevor wir wählen können, hat Gott uns erwählt. Bevor wir lieben können, hat Gott uns geliebt. Und bevor wir als sein heiliges Volk leben können, hat Gott uns heilig gemacht. Und das verbindet sich für uns als Christen mit einem Namen, mit Jesus Christus. Es heißt im 1. Korintherbrief 1, Vers 30, Jesus Christus ist uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also auch die Heiligung ist nichts, was wir uns erarbeiten können, sondern sie ist uns erstmal in Christus gegeben. Und alles andere folgt aus der Verbindung mit ihm. Also, der erste Punkt, unsere Identität, ihr seid ein heiliges Volk. Zweitens, das Versprechen, ein Bund für tausende Generationen. Ich denke, ihr habt es noch im Ohr, dass dieses wunderbare Versprechen ja untermauert wird mit dem Bund, den Gott mit seinen Menschen schließt. Und dass da die Gewichte seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit auch sehr klar verteilt sind, dass nämlich gesagt wird, ich halte auf tausende Generationen, also für die Ewigkeit halte ich diesen Bund. Ich glaube, es ist wichtig, auch beim Thema Identität, dass wir über das Thema Bund sprechen. Das ist ein wichtiges Thema der Bibel und wir müssen da ein bisschen aufpassen. Wir verstehen im Deutschen das Wort Bund etwas anders, als das in der Bibel gemeint ist. Wenn wir von einem Bund sprechen, dann sprechen wir von gleichberechtigten Partnern, ja, die auf Augenhöhe miteinander unterwegs sind, in der Ehe zum Beispiel, hoffentlich. Ja, dass man einen Bund schließt, der auf wechselseitiger Liebe und Treue beruht, das ist auf Augenhöhe. In der Bibel ist etwas anderes damit gemeint. In der Regel wird der Bund dort von einem Stärkeren mit einem schwächeren Partner geschlossen. Oft von Gott. Also er schließt mit Noah einen Bund, er schließt mit Abraham einen Bund, er schließt am Sinai einen Bund und damit geht Gott in Vorkasse, er geht eine verpflichtende Verbindung ein und sagt damit erstmal von vornherein, mein Bund steht für dich. Und als Christen, ich habe das eben schon erwähnt, macht sich das eben an Jesus Christus fest, dass da uns Gott seine Treue garantiert. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig in den Brüchen, die wir vielleicht auch in unserem Leben erfahren oder erfahren haben, dass Gott treu ist, auch wenn wir untreu sind und dass von seiner Seite her nichts wackelt. Jesus Christus ist uns ja gegeben. Das heißt, Gottes Treue steht fest und deswegen hängt die Erwählung, deswegen hängt das Heil nicht an mir, sondern es hängt an Jesus Christus. Und es gibt dafür Zeichen, an denen wir uns festhalten können. Das ist im Alten Bund, das wird jetzt hier in dem Text nicht erwähnt, die Beschneidung. Am 8. Lebenstag erfolgte die. Im Neuen Bund sehr zentral, es gibt mehrere Zeichen, die Taufe. Lasst mich mal ein persönliches Wort zur Kindertaufe sagen. Die ist bei manchen nicht so hoch im Kurs. Also ich will jetzt auch nicht streiten über Kindertaufe oder Erwachsenentaufe. Es hat beides Pro und Contra, beides. Aber ein großes Pro, ein großes Argument für die Kindertaufe ist, dass sie ja parallel zur Beschneidung zu denken ist, die am 8. Lebenstag erfolgte. Also im vorbewussten Stadium, bevor jemand Ja sagt, steht das große Ja Gottes. Das trägt unseren Glauben. Und natürlich ist auch im jüdischen Bund völlig klar, dass du diesen Bund auch leben musst, dass du daraus leben musst, sonst gilt das nicht. Aber erstmal steht der Bund. Und mit der Taufe ist es auch so, und deswegen kann ich dir das nur auch zusagen, die Kindertaufe gilt natürlich ganz genauso, weil es das große Ja Gottes deutlich macht über deinem Leben, ehe du Piep sagen kannst. Das sollst du irgendwann. Du sollst irgendwann mit vollem Herzen Ja sagen. Aber deswegen, es ist ein Zeichen, dass an uns geschieht, wie damals die Beschneidung bei den achtjährigen Knaben in Israel. Also es gibt verschiedene Bundeszeichen, die uns tragen sollen, die uns daran erinnern sollen, an denen wir uns auch festhalten können. Das ist zum Beispiel auch das Abendmahl. Das ist auch die Gemeinschaft. Das ist wieder das mit dem Volk Gottes, was ich vorhin sagte. Auch das ist ein Zeichen dafür, was uns trägt. Nun geht das aber weiter. Also Gott sagt diesen Bund an für tausende von Generationen. Und trotzdem, ich habe das eben schon angedeutet, ist es natürlich nicht egal, wie wir uns dazu verhalten. Die Liebe wünscht sich Resonanz. Und am Ende fordert Mose, am Ende dieser Rede, wenn dieses Fundament steht, muss immer der erste Schritt sein, das muss stehen, es darf auch nicht in Frage gestellt werden, Gott liebt dich, Gott macht dich heilig, Gott hat dich erwählt, kommt dann eben auch dieser notwendige Zusatz, dass am Ende Mose das Volk auffordert, dass wir Gott lieben sollen und dass wir uns an seine Gebote halten sollen. Also ich möchte es nochmal wiederholen, ganz wichtig, am Anfang steht die große Zusage und dann kommt aber auch der Anspruch, sehr viel schwächer, dass gesagt wird, lebt in dem, was ich euch gebe. Mir ist es aufgefallen, dass es ganz ähnlich ist an diesem großen Wort, was wir als Evangelium gehört haben. Das ist ja Jesus, der an der Schwelle steht, sich zum Vater in die Herrlichkeit zu verabschieden, also seine letzten Worte, auch so ein Testament, was er wie Mose seinem Volk an der Schwelle zum gelobten Land gibt, sagt ja Jesus seinen Jüngern, die sozusagen auf der Erde zurückbleiben. Und er fängt auch an mit dieser großen Zusage, also mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann gibt er den Auftrag, in die Welt hinauszugehen, zu taufen, zu lehren, zu Jüngern zu machen. Und jetzt kommt der Satz, der identisch eigentlich mit anderen Worten ist, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also auch was Jesus sagt, wir gehalten sein, darauf kommt es doch an. Was nützen die schönen Worte von der Liebe, also jetzt in der Ehe, wenn ich das nicht halte, wenn ich nicht treu bin, wenn ich nicht dranbleibe. Und da finde ich es ein bisschen erschreckend, vielleicht seid ihr drüber gestolpert, dass diese Aufforderung, Gott zu lieben und in seinem Bund zu leben, dass es hier keine Graustufen gibt, sondern dass es sehr klipp und klar gesagt wird. Ich lese das nochmal vor. Also, dass gesagt wird, entweder du kannst Gott lieben und mit ihm gehen und seine Gebote halten, dann ist er über tausende Generationen bei dir. Oder das andere Wort, die ihn aber verachten, bestraft er mit dem Tod. Er zögert nicht, sondern gibt ihnen gleich, was sie verdienen. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht denkt ihr das auch, wie ist das mit der Gleichgültigkeit? Wie ist das so mit der Halbherzigkeit? Aber wahrscheinlich ist Liebe einfach immer so was Absolutes. Ja? Also entweder lieben, entweder ganz oder gar nicht. Und deswegen wird das hier auch so klar gesagt, entweder Gott lieben oder Gott verachten. Und aber sehr viel stärker, und das möchte ich auch betonen, es geht darum, dass wir ja zu Gott gehören. Und deswegen lasst uns auch auf das hören, was Gott sagt, lasst uns ihm auch gehorchen. Und das hat er uns eben auch niedergelegt in dem, was er uns in seinen Worten, in seinen Weisungen, in seinen Ordnungen, in seinen Geboten auch sagt. Das Evangelium von der Gnade wird zur billigen Gnade, wenn wir uns nicht von Gottes Charakter prägen lassen. Und deswegen will Gott, der uns als heiliges Volk anredet, uns auch heilig machen. Also Heiligung ist ein Beziehungsbegriff. Kein menschliches Werk, sondern ein Beziehungsbegriff. Es hängt daran, dass wir mit Jesus leben. Man wird nicht heilig aus Versehen. Wir können immer nur von Jesus lernen, wie man heilig wird. Aber es braucht trotzdem eben auch unser Ja dazu, dass wir uns auf diesen Bundesweg auch einlassen. Also es war mein zweiter Punkt, das Versprechen, ein Bund für tausende Generationen. Das dritte habe ich eben schon angesprochen, die Antwort der Liebe. Ihr habt vielleicht schon mal von Bodelschwing gehört, der hat gesagt, kein Mensch kann in die Sonne blicken, ohne dass sein Angesicht hell wird. Können wir jetzt draußen gut ausprobieren. Also, dass die Sonne uns hell macht und natürlich uns warm macht und dass das natürlich von der Liebe Gottes auch gilt. Also wenn Gott uns sein Versprechen gibt, wenn Gott uns seine Liebe zusagt, dann wünscht er sich, dass wir auf diese Liebe auch antworten, dass es eine Resonanz gibt. Wie sich das, Partner voneinander auch wünschen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Es handelt sich um eine Antwort der Liebe. Wenn es um das Thema Heiligung geht, das ist was sehr Wichtiges in der Bibel, aber man kann eben auch zu viel Druck ausüben, dass wir dann wieder sowas einfordern. Wer von euch verheiratet ist, der weiß, dass man Liebe nicht einfordern kann. Sondern man kann darum bitten, man kann die Liebe aufzeigen und es geht um eine Antwort der Liebe, die wir geben mit unserem Leben. Dass wir immer neu diese Entscheidung treffen, ja Gott, du versprichst uns diesen Bund, du rufst uns da rein und ich will mich da auch reinrufen lassen. Und ich würde es jetzt so formulieren, dass Gottes Bund, Gottes Verbindlichkeit auch uns zu einer Verbindlichkeit ruft. Und jetzt merkt ihr vielleicht schon bei diesem Wort Verbindlichkeit, das ist ein Wort, wo wir auch als Christen viel Luft nach oben haben. Ich denke auch als Andreas-Gemeinde, oder? Also das ist eine Konsequenz daraus, dass wir mit Gott leben, dass wir uns auch zur Heiligung rufen lassen, dass wir verbindlich sind. Und konkret, ich habe mir die Frage gestellt und vielleicht nehmt ihr diese Frage auch mit, was ist unsere Antwort, die wir auf Gottes Bund geben? Wie wären denn diese Ordnungen, Weisungen und so weiter konkret? Ich möchte euch mal drei Dinge nennen und prüft mal euch selber, wo ihr da auch vielleicht noch euch rufen lassen könnt, neu in diesen Bund Gottes hinein. Das eine ist der Punkt Gemeinschaft. Ihr seid heute hier, das ist gut, ja. Aber ich habe euch ja gesagt, es macht auch Mühe, die gemeinsamen Versammlungen aufzusuchen. Es macht auch Mühe, regelmäßig an irgendeinem Kreis teilzunehmen. Aber auch das ist Verbindlichkeit, dass wir uns da rufen lassen, dass wir uns da auch in eine Ordnung reinrufen lassen. Ein zweites ist das Thema Dienen. Gott dient uns zuallererst. Gott, ich habe es ja gesagt, macht uns heilig, liebt uns und so weiter. Aber die Antwort der Liebe ist, dass ich auch, anderen diene. Wie auch immer. Es hängt ja ein bisschen von der Lebenssituation ab, wie ich dienen kann. Ich kann für andere beten, ich kann andere besuchen. Kirchenkaffee ist bei uns immer ein großes Problem. Es gibt viele andere Sachen, wo ich auch manchmal denke, Leute, warum ist das so schwer? Alle haben das gerne. Aber warum findet sich keiner, der es macht? Also an solchen Sachen wird Verbindlichkeit auch konkret. Also fragt euch mal. Es sind auch andere Dinge, die es da gibt, wo Gott uns reinruft in die Verbindlichkeit. Ja, ich fasse zusammen. In diese große Sehnsucht nach Identität und Zerrissenheit spricht Gott uns seine Identität von außen zu. Er sagt es dir und mir, ihr seid ein heiliges Volk. Das untermauert Gott durch seinen Bund der Treue. Durch die Taufe, aus der wir leben sollen. Und drittens, wir sind gefragt. Antworte also auf den Bund Gottes mit deiner Verbindlichkeit. Amen. Der Friede Gottes ist höher als alle unsere Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne. Amen.